Wir erhalten den Druck aufrecht und lesen damit schon mal die Überschrift eines Taz-Artikels vor. Der bezieht sich auf, das ist ein Kommentar zur Brandstiftung in der Eimsbüttler Straße 75, zu dem es ja seit Freitag einen Täter mitsamt Geständnis gibt. Und die Taz kommentiert es, und zwar wie folgt. Die Skepsis gegenüber der Polizei ist berechtigt. Zu oft wurde bisher gegen die Opfer ermittelt und nicht gegen Rechtsextreme. Einer der folgenschwersten Hausbrände der vergangenen Jahre in Hamburg mit 3 Toten und 27 zum Teil schwer verletzten Menschen gilt als aufgeklärt. Der Täter, ein 13-jähriger Junge, sei gefasst. Die Polizei konnte beruhigt verkünden, es sei keine politisch motivierte Tat gewesen, obwohl es sich bei dem Haus in der Eimsbüttler Straße 75 um eine Flüchtlingsunterkunft handelt. Dass eine solche über die Bild-Zeitung verbreitete Nachricht unmittelbar vor der Trauerkundgebung für die Opfer in gesellschaftskritischen Kreisen zunächst Skepsis hervorruft, ist verständlich. Schließlich hat sich die Zahl der rechtsradikalen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte 2013 gegenüber dem Vorjahr auf 43 verdoppelt. Und auch die Erinnerungen an das Drama von Lübeck sind im Norden wieder wach geworden, bei dem im Januar 96 bei einem Brandanschlag auf eine Asylunterkunft 3 Erwachsene und 6 Kinder ums Leben kamen. Obwohl sich Neonazis aus dem mecklenburgischen Grevesmühlen am Tatort befanden und auch Brandspuren bei ihnen gefunden worden waren, wurde ein libanesischer Hausbewohner der Tat angeklagt, weil ein Sanitäter im Rettungswagen von dem Verletzten Worte wie »Wir waren's« gehört haben wollte. Erst Jahre später wurde der Libanese rechtskräftig freigesprochen. Zu einer Anklage gegen die Neonazis kam es nicht.
Auch. Ah, ja, das. Also, wir setzen fort in dem Taz-Artikel. Auch in Hamburg gibt es die Befürchtung, die wahren Brandstifter könnten davon kommen, indem der ideale Täter, ein 13-jähriger indischer Herkunft und von der Jugendfeuerwehr in Altona, präsentiert wird. Strafunmündig, mit Migrationshintergrund und psychisch krank. Dass es sich in Hamburg nicht um einen klassischen Brandanschlag von Neonazis handelt, hat der Brandverlauf deutlich gemacht. Was aber von der Polizei in einem früheren Stadium behauptet wurde, so etwas habe es in Hamburg noch nie gegeben, ist falsch. Im August 1980 schleuderten Neonazis der Manfred-Röder-Gruppe in ein Flüchtlingsheim in Bilbrook 3 Molotow-Cocktails, wodurch 2 vietnamesische Flüchtlinge ums Leben kamen. Das war bundesweit der erste Anschlag dieser Art. Solche polizeilichen Ausblendungen schaffen Misstrauen und bergen die Gefahr, mögliche Hintergründe nicht zu erkennen, wie wir vom NSU wissen. Das war ein Kommentar der Taz von heute.
Genau, und also ich persönlich fand vor allem den Hinweis auf diesen Anschlag in Bilbrook sehr wichtig in diesem Kommentar. Man kann sich natürlich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, nun gut, der Jugendliche ist quasi gefundenes Fressen für die Ermittlungen der Polizei. Ich glaube, an dieser Stelle halten wir uns da auch ein bisschen zurück. Das hatten wir ja auch im Nachmittagsmagazin vom Freitag schon mal gesagt. Also kritisieren werden wir das Feuer und die Auswirkungen auch dann noch, wenn sich herausstellen wird, dass es sich nicht um einen rechtsradikalen Anschlag handelt. Denn die Unterbringungssituation war sowas von unmöglich und unsicher, dass der Tod der drei oder der Tod der Familie auf jeden Fall auch auf dieses Konto geht.
Ja, wir werden jetzt uns mal ziemlich viel von den einigen Pressemitteilungen, Presseinformationen der vergangenen 48 Stunden im weiteren Verlauf jetzt des Nachmittagsmagazins ansehen. Wir stellen auch hier jetzt bereits fest, erstens, es wird von dem Zustand des Hauses vollständig abgelenkt. Zweitens, es besteht ein dringender Bedarf der offiziellen Stellen, unbedingt erreichen zu wollen, dass der Eindruck eines Brandanschlages komplett ausgeschlossen wird. Das drängt sich auch mit dieser Feststellung, wir hatten das ja am Freitag auch im Nachmittagsmagazin bereits, mit dieser Feststellung, dass es sowas sehr wohl auch schon früher und lange vor der deutschen Einheit in Hamburg gegeben hat, dass es nämlich einen Anschlag mit Toten gegeben hat, dass es ein Kernbedürfnis nationalsozialistischer Nachfolgeorganisationen ist, ihr Tun, ihr mörderisches Tun auch unter legalisierten oder halblegalen Bedingungen jederzeit aufrechtzuerhalten darstellt, ist auch an vielen Fällen immer wieder zutage getreten und soll offenbar keine Rolle spielen im Zusammenhang dieses Anschlags. Ganz obszön fanden wir die Pressemitteilung des Innensenators. Darauf gehen wir dann jetzt auch im weiteren Verlauf noch ein.
Ja, genau. Also ich fand auch nochmal ganz wichtig, allgemein hervorzuheben, wenn man über Brandanschläge diskutiert und auch die Polizei immer wieder einen politisch motivierten Hintergrund ausschließt, weil es keine Bekennerschreiben oder sowas gegeben hat. Ein ganz wichtiger Satz ist meiner Meinung nach nochmal auf dem Trauermarsch im Redebeitrag von Sula Plage gefallen, die gesagt haben, die Tat ist die Botschaft. Und das gilt ja für diese ganzen rechtsradikalen Anschläge. Hm. Die brauchen kein Bekennerschreiben.
Und hier jetzt in diesem Zusammenhang, in diesem konkretisierten Zusammenhang der Festnahme, zunächst gab es ja eine Ingewahrsamnahme dieses Jugendlichen. In diesem konkretisierten Zusammenhang fällt eben auf, dass dieses dringende Bedürfnis, sich reinzuwaschen von jeglichem Verdacht, und zwar von Seiten der Behörden und Teilen, größeren Teilen auch der Öffentlichkeit, dass dieses Bedürfnis im Vordergrund gestanden hat bei den Ermittlungen und offenbar auch weiterhin eine große Rolle spielt in dem Sinne, dass man sich nun ganz entlastet fühlt von einem solchen Verdacht. Wir wollen die Forderung aufrechterhalten, dass weiter ermittelt wird, weitere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, die Beweise, die Spuren des Hauses gesichert werden und vielleicht eine öffentliche Diskussion dazu stattfindet, unter welchen Bedingungen Flüchtlinge in diesem Land leben. Beispielsweise haben wir heute ganz nebenbei im Zusammenhang mit der Volksabstimmung sehen, dass die Schweiz in Afrika Propagandafilme ins Fernsehen gestellt hat, in denen sie die unwürdigen und schlechten Lebensbedingungen für Afrikaner in der Schweiz dargestellt hat, anhand von Polizeimaßnahmen, anhand von schlechten Unterbringungen, anhand von Obdachlosigkeit, als Propagandafilm, um Flüchtlinge abzuschrecken, potenzielle Flüchtlinge abzuschrecken. Und das ist die Hintergrundpraxis auch der Unterbringung von Flüchtlingen hier in Deutschland.
Ja, warum wir aber wiederholt zumindest so ein bisschen Skepsis aufrufen und sagen, dass diese Ermittlungen, zumindest wenn man den ganzen Presseberichten glauben darf, oder zumindest ihrem Wortlaut auch Glauben schenken will, dass diese Ermittlungen nicht als abgeschlossen betrachtet werden können.
Denn es gibt viele Widersprüche auch in den Veröffentlichungen.
Genau, und diese Widersprüche beziehen sich hauptsächlich auf die Aussagen einer Passantin, also derjenigen Frau, die die Polizei zu dem als Täter festgestellten Jungen geleitet hat. Und ja, da wollen wir doch einmal kurz querlesen, was über wie ihre Aussage wiedergegeben wird. Und festgestellt haben wir auch, dass sie im Verlaufe der Berichterstattung, also zunächst taucht sie als Passantin und Fußgängerin auf, dann wird sie immer mal wieder als Anwohnerin bezeichnet, aber ja, wir kommen jetzt dazu. Außerdem auch eine wichtige Rolle in den Ungereimtheiten oder auch in den Widersprüchen spielt der Wohnort des Jungen und das Verhältnis zu diesem Haus. Als erstes Beispiel haben wir da einen Absatz aus dem Artikel 13-jähriger Brandstifter geständig, Feuer in der Flüchtlingsunterkunft vom 8. Februar, das war der Samstag, aus der Taz. Und da gibt es einen Absatz, der heißt, der 13-Jährige ist gebürtiger Inder und kannte die bei dem Feuer getöteten Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren sowie deren 33-jährige pakistanische Mutter nach Taz-Informationen aus der islamischen Gemeinde in Altona.
Im Abendblatt dann lesen wir...
Nee, wir haben... ja doch, okay. Warte.
Die Stellungnahme?
Genau, die Stellungnahme vom Chef der Abteilung im UKE, Michael Schulte-Markwort, der im Namen des Jungen und im Namen der Familie des Jungen eine Stellungnahme auch in Richtung an die Opfer des Brandanschlages herausgegeben hat. Und er sagt, der Junge kannte weder das Haus noch seine Bewohner. Er ist kein notorischer Brandstifter, der die Feuerwehr einmal bei einem Einsatz erleben wollte. Außerdem sagt er, am Mittwoch hatte er für alle unvorhersehbar und plötzlich den Impuls, Papier in einem ihm unbekannten Haus anzuzünden.
Wir hören also eine Presseveröffentlichung, die besagt, dass er, der Junge, die Familie kannte, die Mutter und die beiden getöteten Kinder, die getötete Mutter und die beiden getöteten Kinder. Und in dem anderen Fall, dass der Junge dem Jungen das Haus völlig unbekannt gewesen
genau,
war.
Genau, und er aus einem plötzlichen Impuls und für alle unvorhersehbar dort Papier anzündete. Dazu, wie der Junge da reinkommen konnte, schreibt im selben Artikel das Abendblatt, nämlich in dem Artikel von heute, Feuerdrama von Altona. Geklärt ist mittlerweile, wie der 13-Jährige in das Haus gelangen konnte. Fördern- und Wohnenchef Ferst bestätigt, dass das Türschloss defekt war. Es zu reparieren sei jedoch Sache des Eigentümers.
Und wir haben ja genau diese Tatsache, dass nämlich diese Tür seit 3,5 Monaten offen gestanden hat, von mehreren AnwohnerInnen des Hauses gehört und auch hier bereits berichtet gehabt. Es war immer bestritten worden bis zu diesem Zeitpunkt.
Ja, und während die Mopo davon spricht, dass der Täter nicht im näheren Umfeld des Tatortes wohnt, schreibt das Abendblatt eben im selben Artikel von heute, der Junge, der mit seiner Mutter 1 Kilometer vom Tatort entfernt wohnt.
Die Mopo also heute mit der Nachricht, dass der Junge nicht im näheren Umfeld gewohnt hat oder wohnte, sondern und das Abendblatt mit der Nachricht, dass im Umfeld von 1 Kilometer der Junge sich wohnhaft befunden habe. Am Sonnabend war noch zu lesen gewesen, dass der Junge in Wandsbek wohnt.
Und gegenläufig zu dem, was die Taz sagt, nämlich, dass Junge und Familie sich aus der islamischen Gemeinde in Altona kennen, schreibt das Abendblatt in einem Interview mit den Nachbarn, der Junge sei sehr gläubig und ein regelmäßiger Kirchengänger.
Mhm.
So, um aber nochmal zu dem Teil zu kommen mit der Zeugin, über die gibt es auch ganz verschiedene Aussagen. Zum Beispiel schreibt Stern.de am 9. Februar, also am Sonntag, Die Zeugin habe beobachtet, wie ein Junge in einer Jacke der Jugendfeuerwehr vom Brandort Richtung Alsenplatz lief und in den Bus stieg. Die Polizei habe den 13-Jährigen aufgrund der Beschreibung dann auf Bildern der Videoüberwachung im Bus identifizieren können. Die Bild-Zeitung berichtete, der Junge sei in einen Bus gestiegen und habe, Zitat, aufgeregt und wirr gesagt, ich bin von der Feuerwehr und muss ganz dringend zu einem Einsatz. Es geht um Menschenleben. Also um das hier nochmal festzuhalten oder zusammenfassend zu erklären, was stern.de hier sagt. Wir haben hier eine Anwohnerin, die beobachtet, wie dieser Junge in der Feuerwehrjacke vom Brandort Richtung Alsenplatz läuft und in den Bus steigt. Dazu ist, also dies suggeriert ja, dass die Zeugin beim Brandort steht, denn sie beobachtet, wie der Junge vom Brandort Richtung Alsenplatz läuft. Dazu zu sagen ist, dass man vom Brandort aus überhaupt keine Einsicht darin hat, ob der Junge in einen Bus steigt oder nicht. Beide Bushaltestellen sind von dem Standort aus, welcher der Zeugin zugeschrieben wird, nicht zu erkennen. Zu den Aussagen, die der Junge im Bus trifft, schreibt stern.de, das sei eine Information der Bild-Zeitung und die würde dazu keine Quelle angeben. Es steht ja einfach nur da, die Bild-Zeitung berichtet, dass der Junge im Bus Folgendes sagt. Und außerdem steht da ja auch, dass die Polizei aufgrund der Beschreibung und aufgrund der Information, dass der Junge in Richtung Alsenplatz gelaufen ist, die Videokameras durchsucht, also das Material der Videokameras gesichtet hat und dort den Jungen wiedererkannt hat. Ja, der Abendblatt-Artikel von heute schreibt Folgendes. Auf die Spur des Jungen, der mit seiner Mutter 1 Kilometer entfernt vom Tatort wohnt, hatte eine Augenzeugin geführt. Die Frau beobachtete, wie der 13-Jährige, der eine Jacke mit der Aufschrift Jugendfeuerwehr trug, weglief, kurz nachdem das Feuer ausgebrochen war und zu ihr in den Bus stieg. Ja, also hier haben wir eine Augenzeugin, die keine Anwohnerin ist, oder zumindest wird sie nicht als Anwohnerin definiert, und die steigt mit dem Bus mit dem Jungen in den gleichen Bus, kurz nachdem das Feuer ausgebrochen war. Kann man wieder sagen, wenn die Anwohnerin an der Bushaltestelle steht und der Junge mit der Feuerwehrjacke zu ihr in den Bus steigt, sieht sie von dort aus weder, wie der Junge vom Tatort wegrennt, allerhöchstens sieht sie, dass der Junge zum Bus rennt. Das sagt ja so auch irgendwie erstmal gar nichts. Und außerdem kann sie nicht sehen, dass das Feuer ausbricht. Kann man von da einfach nicht sehen. Man könnte höchstens Feuerwehrwagen in der Straße sehen. Das wäre natürlich möglich gewesen. Ja, aber es ist ja schon interessant, ob der Junge jetzt nun zu ihr in den Bus steigt oder nicht.
Denn wir stellen fest in den Darstellungen jetzt der Presse seit Sonnabend, dass es angeblich ja nur eine Zeugin ist, laut Darstellungen, die der Polizei sozusagen in den Mund gelegt werden. Hier aber Darstellungen sich ergeben in der Presse, die jetzt nicht von einer einzigen Beobachtung wiedergegeben werden, die nicht von einer einzigen Person gemacht worden sein können, sondern mindestens zwei Personen. Also zunächst Fußgängerin, die ja dann, wenn der Junge tatsächlich gelaufen sei zum Bus, ja hätte mitlaufen müssen. Und dann aber spätestens fällt auf, dass von einer Zeugin die Rede ist, die in dem Bus zuerst aufmerksam geworden sei.
Genau, und dazu haben wir nochmal einen Abendblatt-Artikel vom Samstag. Der schreibt, der Junge sei in der Tatnacht in der Nähe des Brandortes in einen Bus gestiegen und habe, Zitat, aufgeregt und wirr geredet. Eine Zeugin rief die Polizei.
Aus dem Bus demnach.
Naja, aus dem Bus wird hier suggeriert, wird hier nicht direkt gesagt. Ja, aber was hier suggeriert wird, ist, der Junge steigt in den Bus, die Zeugin sitzt drin, hört ihn aufgeregt reden und ruft daraufhin sofort die Polizei.
Und wie gesagt, an anderer Stelle war immer von einer Fußgängerin, später von einer Anwohnerin die Rede.
Ja, und Auch interessant vielleicht ist, dass wenn der Junge direkt nach der Tat in den Bus steigt und die Zeugin daraufhin sofort die Polizei ruft, passt das zumindest mehr oder weniger nicht damit zusammen, dass die Polizei bis zum nächsten Tag noch von einem Kabelbrand ausgeht und auch erst am Mittag des nächsten Tages Aufrufe zu Zeugenaussagen per Flugblatt und per Presse rausgibt.
Wir wollen hier nochmal in Erinnerung rufen, dass wir Anwohnerinnen-Aussagen haben, denen im Übrigen am Mittwochabend keine Zeugenaussage abgenommen worden ist, die aber mit der Polizei gesprochen hatten, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Sicherungskasten, der also Hauptstromverteilerkasten des Hauses, am Boden gelegen habe, von der Wand abgefallen sei und Funken gesprüht habe. Dass in diesem Zusammenhang kein entsprechendes Gerät an der Stelle war, um dann rechtzeitig vor dem Ausbruch des größeren Feuers das auch zu löschen. Das waren Aussagen von AnwohnerInnen dort, die uns gemacht worden ist, die Beobachtungen seien durch die offenstehende Haustür von außen nach innen gemacht worden. Wir haben dann am nächsten Tag die Interviews mit Feuerwehr und Polizei geführt. Im Wechsel zwischen diesen beiden Gesprächspartnerinnen fiel von der Polizeipressesprecherin noch zu dem Feuerwehrpressesprecher der Satz: Erstens kommt es so und zweitens kommt es anders. Und das machte eben auch sehr aufmerksam darauf, dass es sozusagen ein Strategiewechsel, in diesem Fall Strategiewechsel der öffentlichen Präsentation des Ermittlungsstandes oder der Darstellungsweise gegeben hat.
Naja, das ist jetzt hier mal deine Interpretation der Sache.
Und zweitens wird in diesem Zusammenhang deutlich, dass die Beseitigung des Brandschutzes, die Brandsanierung, die ja genau zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen worden ist, nämlich gegen zwischen 13 und 14 Uhr am Donnerstag die vorbereitenden Arbeiten, die begonnen hatten, die dann auf Intervention eingestellt und später wieder aufgenommen worden sind, dann über die Nacht eingestellt und am frühen Morgen wieder begonnen werden sollten, dann wieder auf Intervention eingestellt worden waren und dann um 8.57 Uhr begonnen haben, dass diese schnellen Maßnahmen, die von denen auch zu erfahren war, dass die Brandsanierungsfirma ledigliche Genehmigung gehabt hätte, für Sicherungsmaßnahmen das Haus zu betreten, allerdings nicht für Brandsanierungsmaßnahmen, dass hier noch ein großes, unerforschtes Gebiet vorliegt, was dann der weiteren Beurteilung auch gerade durch VertreterInnen der Öffentlichkeit dem also Augenmerk zugewidmet sein möge.
Ja, genau. Darüber haben wir ja auch schon am Freitag gesprochen und ebenfalls das Interview mit der Polizistin vorgespielt, wo ganz deutlich wurde, dass die Aufräumarbeiten, die da stattgefunden haben, zumindest nicht mit Zustimmung oder im Wissen einiger wichtiger Stellen stattgefunden haben. Ja, was wir nun aus dem Dialog zwischen den beiden Beiträgen rausziehen oder nicht, das ist dann, wie gesagt, Interpretationssache. Ich finde es auch nochmal ganz interessant, dass, oder was heißt interessant, was soll man noch anderes erwarten? Im Abendblatt-Artikel vom Samstag meldet sich natürlich auch Fördern und Wohnen zu dem Zustand des Hauses, welches in ihrer eigenen Verantwortung steht und schätzt dieses oder betont vor allem, dass der Brandschutz in dem Gebäude einwandfrei gewesen sei und das Haus in gutem bis akzeptablem Zustand. Was auch immer Sie darunter verstehen. Zum einen ist es natürlich aberwitzig, Fördern und Wohnen zu dem Zustand Ihres eigenbetriebenen Wohnhauses zu interviewen. Also eine konträre oder eine sich selbst belastende Aussage ist da natürlich nicht zu erwarten. Fördern und Wohnen steht aber schon, ja, eigentlich fast seit Antritt ihrer Funktion als Anbieter von Wohnunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose in der Kritik stark am Brandschutz und auch an Sanitäreinlagen zu sparen. Diese seien dadurch eben oft in einem desaströsen Zustand. Da gibt es, wie gesagt, über die Jahre hinweg immer mal wieder kritische Meldungen hinzu, ohne dass da seitens von Fördern und Wohnen oder einer anderen öffentlichen Stelle irgendwie Kritik oder Selbstkritik geäußert wird. Es kam Anfang der 2000er Jahre zum Beispiel in Morfleet in einer von Fördern und Wohnen betriebenen Unterkunft zu einem Brand in einer Wohnunterkunft, bei dem ebenfalls eine Mutter mit ihren zwei Kindern ums Leben gekommen ist und wo eben im Nachhinein auch ein sehr großer Zweifel an guten Brandschutzmaßnahmen aufkam.